Ja, schönen guten Abend im Kepler-Salon. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich zur Veranstaltung des heutigen Abends erschienen sind. Das Thema ist ja auch sehr spannend, sehr anregend, regt auch die Fantasie an und spricht auch unsere Betroffenheit an. Die Frage, wie wird man der Mensch, der man eigentlich ist, ist ja schon eine Frage, die uns alle bewegt. Und der Untertitel, eine Betriebsanleitung für die Seele, ist ja noch vielversprechender. Birgt sie doch irgendwie auch so das Versprechen, einen nicht unbedingt einen direkten, aber doch einen zumindest eine Möglichkeit in Aussicht zu stellen, mit sich selbst umgehen zu lernen und auch neue Wege zu sich selbst zu finden. Ich freue mich sehr, dass Sie mit uns heute über dieses Thema, über unsere Seelen im Plural diskutieren werden. Mein Name ist Peter Becker, ich bin der Gastgeber heute Abend und ich bin jetzt nicht hier als Historiker, der ich bin, da habe ich wenig professionelle Kompetenzen, sondern ich bin eigentlich hier als Neugieriger, so wie Sie alle, und freue mich darauf, dass wir dann eben gemeinsam mit dem Experten des heutigen Abends, mit Peter Spatt, diskutieren können, den ich bei dieser Gelegenheit ganz herzlich begrüßen möchte. Herzlich willkommen. Der Untertitel von dem Vortrag, die Betriebsanleitung für die Seele, könnte man ja vermuten, verweist ja schon darauf, dass Herr Spatt jetzt nicht so ein ganz konventioneller Allgemeinmediziner, auch kein ganz konventioneller Psychiater ist, sondern eigentlich sozusagen ein breiteres Spektrum an Kompetenzen mitbringt. Er hat nach seinem Studium der Medizin mal etwas ganz anderes gemacht und hat sich dazu entschlossen, das zu studieren, was ihm eigentlich sozusagen in Aussicht gestellt hat, nicht nur die Menschen zu verstehen, sich selbst zu verstehen, sondern eigentlich die Welt besser zu verstehen. Deshalb hat er Ökonomie studiert und ist Unternehmensberater geworden. Und ich denke, so etwas wie eine Betriebsanleitung der Seele sich auszudenken, ist natürlich auch etwas, was ein bisschen dieses Handlungsfeld repräsentiert. Aber er spricht natürlich heute nicht über die Weltwirtschaftskrise. Da gibt es auch genügend Betriebsanleitungen zu entwickeln, um damit fertig zu werden. Auch genügend Leute, die sozusagen entsprechend verzweifelt sind darüber und auch vielleicht das bearbeiten müssten. Aber das ist nicht das Thema heute, sondern heute sprechen wir wirklich auch sozusagen darüber, wie wir uns nicht nur uns selbst vorstellen können, sondern eben auch, das hat auch Herr Spatzer in der Diskussion, zur Vorbereitung sehr stark betont, es geht ihm auch sehr stark darum, seinen Ansatz der Psychotherapie Ihnen zu vermitteln, ist ein systemischer Ansatz, und Ihnen auch klar zu machen, mit welchen Vorstellungen von Menschen, von Ihnen, er operiert, wenn er eben mit seinen Patienten zu tun hat. Wenn Ihnen das heute Abend alles zu wenig wird, dann müssen Sie eine Weile warten, bis im nächsten Jahr das Buch von Peter Spatt auf den Markt kommt. Der Titel ist eine Entschuldigung an den Gründervater der Psychotherapie, Excuse me Freud, eine Entschuldigung an den Urvater, und darin wird er eben auch ein ganz neues Modell von Psychotherapie vorstellen. Die Grundideen wird er heute präsentieren, er wird das sehr kurz präsentieren, wie das üblich ist im Kepler Salon, keinen langen Vortrag, sondern einige pointierte Thesen, damit wir dann alle gemeinsam ins Gespräch kommen können und uns mit ihm unterhalten können. Vielleicht noch, bevor ich ihm das Wort erteile, noch ein paar allgemeine Bemerkungen. Sie finden hier auch so ein kleines Heftchen, das allgemeine Informationen zu dem Referenten und zu dem Thema enthält. Es gibt im Kepler-Salon keine Vortragsatmosphäre, auch keine Seminaratmosphäre. Das heißt, Sie können hier, wenn es der Platz erlaubt, auch sozusagen frei zirkulieren und auch mal zur Bar gehen und sich was zum Trinken holen. Die Leute, die später gekommen sind, haben dieses Privileg auch heute. Die können immer noch zur Bar gehen und sich dort was zu trinken holen und die Audioübertragung eben auch von der Bar aus zuhören. Die, die hier vorne sitzen, sind, denke ich, heute eher gefangen und müssen mal so ein bisschen abwarten, bis es Erfrischungen gibt. Aber es gibt auf alle Fälle jetzt meine intellektuelle Erfrischung und damit möchte ich das Wort an Herrn Spatt geben.
Vielen herzlichen Dank. Ja, also danke für die Einladung. Da muss ich im Linz 09 wirklich danken, dass Sie eben mich eingeladen haben, einen Vortrag zu halten. Jetzt bin ich natürlich kein Vortragender, sondern ich bin Arzt. Ja? Ich bin Seelenarzt. Das bedeutet, dass alles, was ich sage, aus dem Praktischen kommt. Aus dem, was wir, eben der Herr Merl, ja, also er ist gerade gekommen, dort danke ich eben drüber. Also was sich eben über viele Jahrzehnte an Verständnis über die Seelenheilkunde entwickelt hat. Das ist mir ganz wichtig, also Sie erfahren keine theoretische Abhandlung, wie es sein könnte, in ideologischen Denkkonstrukten, sondern Sie bekommen konkrete, praktische Hinweise, wie ein seelenärztliches Modell ausschaut. Wie schaut denn sowas aus? Was denkt sich denn der Psychiater? Egal, ob der in San Francisco sitzt oder in Freiburg oder in München oder in Linz. Was für Denkkonstrukt braucht ein praktischer Seelenarzt, um überhaupt den Menschen, der ihm gegenüber sitzt, wahrnehmen zu können? Und das ist das, was ich Ihnen vermitteln möchte. Das ist mein Anliegen, das ist der Grund, warum ich hier sitze. Also ich sitze nicht da, weil wir irgendwas vorhaben, sondern ich sitze da eben, weil es mir ein Anliegen ist, dass Sie eben so diese Grundidee mitnehmen können. Und wir sollten so lange diskutieren, bis das Ihnen jetzt gelungen ist. Weisen Sie mich darauf hin, wenn ich nicht gut genug erkläre. Aber ich bin mir sicher, das Modell, Sie werden sehen, das Modell ist so klar. Und so einfach, wie das Leben einfach ist. Es ist eben nicht kompliziert, wie uns eben Zivilisationstheoretiker glauben machen. Es ist bodenständig. Es ist so, wie wir sind, lebendig. Und lebendig sein ist in der Grundstruktur immer klar und einfach. Das ist ganz, ganz wichtig, weil in unserer Tradition, der Tradition der Seelenärzte, gibt es wunderbare theoretische Exkurse. Ja, wir haben vorher davon gesprochen, eben ja, der Sigi und der Lacan und all diese wunderbaren Menschen. Es ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, eben nicht hinter scheinbaren Flächen, hinter möglichen Wahrheiten zu suchen, sondern es zählt der Mensch, der mir gegenüber sitzt und was der braucht, damit es ihm ein wenig besser geht. Und auf diese Frage zielt das Modell ab. Nicht mehr, nicht weniger. Nicht mehr, nicht weniger. Also ich würde Sie wirklich einladen, eben, dass Sie all diese anerlernten Denkweisen für kurz einmal aus Ihrer Jacke legen oder aus Ihrer Hosentasche. Ja, weil aus unserem Verständnis ist Zivilisation die langfristige Einverleibung von Außenzwängen in Innenzwänge. Sicherlich gibt es verschiedene Zivilisationstheoretiker, aber das ist für uns eine ganz zentrale Aussage. Also bedeutet es, wenn ich zu dem Menschen kommen möchte, der vor mir sitzt, muss ich mir schauen, ja, in welchem sozialen Wasser schwimmt denn der? Welcher Seelensmog ist denn vorhanden? Sie kennen den Begriff Elektrosmog. Ja, und genauso gibt es in der Welt einen Seelensmog. Es gibt viele Sachen, die uns zu einer Annahme immer wieder verleiten, obwohl das vielleicht gar nicht so ist. Wie also ich mich das Leben.
Wie ist der Seelensmog zu verstehen?
Ja, der Seelensmog ist so zu verstehen. Der Seelensmog, der uns alle umgibt, sind die Erwartungen, die an uns gestellt werden. All das eben, eigentlich sollte ich. Das ist Seelensmog. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und durch diese Begrifflichkeit, das eigentlich sollte ich, mit dem theoretischen Hintergrund, dass die Zivilisation als Ziel hat, dass wir die Außenzwänge in uns einverleiben, mit dem Effekt, dass wir uns selbst verlieren. Wir sind entfremdet. Wir kennen uns nicht mehr aus, wir fühlen uns nicht mehr, wir vertrauen unserem Gefühl nicht mehr. Eigentlich spüre ich was anderes, aber tun tue ich dann das, was sich gehört. Und das ist das, mit dem wir aufräumen sollten. Das ist, glaube ich, die Ansage an unsere Zeit. Dass wir mutig sind, zu uns zu schauen, es kann nichts passieren. Es kann nichts passieren, außer der Weg zu sich selbst. Es kann nichts passieren. Und das möchte ich Ihnen vermitteln, wie das geht. Und ich würde Sie bitten, eben, dass Sie, je klüger Sie sind, umso schwieriger wird es sein. Je unbefangener Sie sind, umso einfacher wird es sein. Also alle die da, die Psychosprache sprechen, also ich kenne das eben aus meiner Venture Capital Zeit, das ist wirklich, es ist, da war es die Ökonomiesprache. Ich würde Sie bitten, alle die seine Sprache sprechen, kurz einmal diese Sprache einfach ad acta zu legen. Weil dann ist es wirklich so, wie es ist. Einfach. Okay. Also. Jetzt wollen wir uns eben dem Thema widmen, eine Betriebsanleitung für die Seele. Was ist darunter zu verstehen? Ich muss manchmal aufstehen. Das bedeutet nur, eben, dass ich mich einfach da bewege. Das hat aber den zentralen Aspekt. Also das machen wir in der Therapie, ist die Bewegung immer wichtig. Weil die Bewegung gibt mir immer einen anderen Blickwinkel. Und so verrutscht die Wirklichkeit immer ein wenig und ich bekomme andere Zugriffsbilder. Also das ist der Grund, warum ich mich bewege. Ja. Also wenn Sie mich jetzt hier wahrnehmen, dann bin ich 44 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin Seelenarzt. Und das, was ich eben von mir wahrnehme, ist eben das, dass ich das jetzt bin und ja und mich wohlfühle und froh bin, dass Sie da sind. Das, so wie ich mich jetzt wahrnehme, bezeichnen wir das wahrgenommene Ich. Ja? Das ist die Person, so wie ich mich wahrnehme. Ja? Der Peter Spatt, der jetzt da ist. In mir, in meiner Seele, also der Begriff Seele ist nur die deutsche Übersetzung von dem Wort Psyche. Ja? Wort Psyche, im Lateinischen heißt Anima, im Deutschen heißt Seele. Nicht mehr, nicht weniger. Ich spreche nur eine deutsche Sprache, eine klare Sprache. Ich mag diesen, wir haben schon vorher diskutiert, ich bin ein großer Kritiker gegen diese Pseudo-Scheinwahrheiten. Ja? Und darum der Begriff Seele. Ja? Das ist nur das deutsche Wort dafür. Also, wenn ich im Deutsch stehe, dann ist da mein wahrgenommenes Ich, so wie ich mich wahrnehme. Aber genauso ist in mir ein anderer Teil, in meiner Seele ist genauso ein anderer Teil. Und das ist der Teil, der für uns relevant ist. Warum? Weil, wenn es mir in meinem Leben nicht gut geht, hat es einen einfachen Grund. Nur wichtige Mitteilung. Man immer sagt, einfachen Grund. In Stanford lernt man als erstes Mut zur Lücke. Bei all diesen Fragen, all diese Fragen kann man nur angehen, wenn man einen Mut zur Lücke hat. Das bedeutet, alles, was ich sage, ist nicht richtig oder falsch. Es ist nur brauchbar. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist kein Anspruch auf Wahrheit. Ja, sondern es ist brauchbar in der Welt, so wie ich lebe und wie ich arbeite. Das ist ganz, ganz wichtig. Solche Fragen kann man nie angehen, eben ohne diesen Mut. Ja? Sonst bleibt man bei irgendwelchen Subfragen wie der Herr Professor auf der Uni. Also das ist, ich kenne Sie ja gar nicht.
Aber trotzdem ins Schwarze drauf.
Ja, aber also das ist nicht, was mich interessiert. Ja, mich interessiert der Mensch. Und wenn mich der Mensch als Seher interessiert, dann muss ich große Fragen stellen. Ja, natürlich kann ich fragen, ja, der Subrezeptor von Serotonin. Aber Entschuldigung, das ist für Sein an sich irrelevant. Also man muss den Mut haben, große Fragen zu stellen. Und das gehört dazu. Und zugleich ist aber nicht der Anspruch, dass etwas richtig oder falsch ist, sondern es ist brauchbar, es ist nützlich. Okay. Also, wenn Sie da sind, dann sind Sie eben in Ihrem wahrgenommenen Ich da. Wenn ich da bin, bin ich in meinem wahrgenommenen Ich da. Ja? Wenn Sie da sind, sind Sie in Ihrem wahrgenommenen Ich. Wir symbolisieren dieses Sein nur mit einem Pfeil. Dieser Pfeil ist das wahrgenommene Ich. Dann ist eben in Ihnen, wie in mir und in Ihnen und in Ihnen und in Ihnen, ein Kern, ein Seelenkern, den der Herr Merl, ein Grundpotenzial, das ist ganz wichtig, also es ist in uns ein Kern. Dieser Kern, meine Sprache ist dafür, das ist die Originalfassung von uns. Ja, das ist der Kern, so wie wir eigentlich sind. In der psychologischen Sprache nennen wir dafür das Wort Selbstideal. Und diese Größe kommt jetzt von dieser Seite. Also, wenn ich hier stehe, habe ich zumindest zwei Formen meines Seins. Mein wahrgenommenes Ich, so wie ich jetzt bin, oder so wie Sie jetzt sind. Aber zugleich ist in Ihnen ein Bild, eine Vorahnung, wie ich eigentlich sein könnte, oder wie ich eigentlich sein möchte, oder wie eigentlich in meinem Leben, wie mir eigentlich mein Leben wünsche. Es kann sein, dass dieses innere Bild nicht bewusst ist. Aber spätestens dann, wenn Sie einen Blumenstrauß von Symptomen spüren, dann wissen Sie, das meldet sich. Also, die wichtige Mitteilung, wann immer wer Symptome entwickelt, Traurigkeit, Schlaflosigkeit, Ratlosigkeit, Verzweiflung, das ist nur der Hinweis, dass es zwei Teile gibt. Nämlich dem, so wie sie sind, und dem, wie es ihrer Originalfassung entspricht. Und was passiert da? Stellen Sie sich vor, zwei Kontinentalplatten, gell? Es war vor ein paar Jahren dieser Tsunami. Ja, was passiert da? Also, die Platten drängen gegeneinander, bis dass sie sich so stark berühren, dass die entstehende Energie abgeführt werden muss. Und diese entstehende Energie wird eben in einem Erdbeben oder in einem Vulkanausbruch abgeführt. Wie ist es bei mir? Wenn bei mir diese Kräfte aufeinandertreffen, also das Sein, so wie ich bin, mit dem Sein, wie es meinem Originalzustand entspricht, dann entsteht eine Reibung. Dann entsteht Energie. Und die Energie wird abgeführt. Und wie? Durch Symptome. Das ist ganz ein wichtiger Hinweis. Wann immer wir von Symptomen sprechen, also das Symptom ist keine Angst davor. Es ist nur der Hinweis, dass sich etwas reibt. Es ist nur der Hinweis, es gibt in mir mehr, als ich bis jetzt wahrnehme. Es gibt in mir mehr, als mir meine Umwelt zuschreibt. Es gibt in mir mehr, als meine Eltern oder meine Lehrer oder von mir erwarten. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Also ich würde Sie bitten, das wirklich mitzunehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese entstehende Energie ist notwendig für die Persönlichkeitsentwicklung. Diese entstehende Energie ist der Treibstoff. Das ist diese Energie, die uns auffordert, etwas zu tun. Ich will etwas ändern. Ohne diese Energie, ohne dem Gefühl von Verzweiflung, ohne dem Gefühl von Ratlosigkeit, ist keine Menschwerdung möglich. Das ist eine Illusion, die vielleicht in unserer Gesellschaft verkauft wird. Aber es ist eine Illusion. Es ist ein intrinsischer Teil des lebendigen Seins, dass wir uns an Grenzen reiben. Das ist genauso eben, wann der Schmetterling entsteht, kommt er eben von der Eizelle zur Puppenphase, von der Puppenphase zum wunderschönen Schmetterling. Aber irgendwann sitzt der Schmetterling in der Puppe und das wird dann zu eng. Ja? Irgendwann muss er sich befreien. Irgendwann muss er sich befreien. Der Platon hat dafür eben das Höhlengleichnis gesagt. Also das ist ganz wichtig. Also ich spreche für die abendländische Kultur. Ja, ich bin ein Kind der abendländischen Kultur. Also das ist genauso eben. Das ist unser Denkhorizont. Vor 2.500 Jahren beschrieben, eben dass die Aufforderung, befreie dich aus deinen von dir selbst angelegten Fesseln, um dich umzudrehen und deinem Leben entgegenzugehen. Das ist ein Teil davon, dass es einmal weh tut. Wenn es nicht weh tut, dann geht es nicht. Also, dann haben wir da herinnen einen Blumenstrauß. Dieser Blumenstrauß sind unser Blumenstrauß an Symptomen, die sie da entwickeln, wenn diese beiden Kräfte aufeinandertreffen. Das ist eine ganz wichtige Mitteilung, dass dieser Blumenstrauß von Nichtwohlempfinden notwendig ist, damit wir uns entwickeln. Sonst geht's nicht. Wenn wir dieses Unwohlsein, diese Symptomatologie, wenn wir diese Symptomatologie so verstehen, verliert sie an Dramatik. Weil dann sagt sie, hey, heute geht es mir nicht gut. Womit könnte es zusammenhängen? Womit könnte es zu tun haben? Und es beginnt ein Prozess. Der Dialog zwischen dem Sein, so wie ich jetzt bin, und mit meiner Originalfassung. Sobald das beginnt, ist das, was der Sartre genannt hat, eben das reflexive Bewusstsein. Das ist das, was unser Menschsein ausmacht. Sobald ich mit mir in Kontakt trete, und das ist der ganze Prozess, mit sich in Kontakt treten, dass ich mich frage, ja, was in meinem Leben passt denn nicht? Was bräuchte ich denn anderes? Das ist der Dialog zwischen dem Sein, so wie ich bin, in meinem wahrgenommenen Ich und meinem Dialog von meinem Originalzustand. Und mehr ist es nicht. Also ich möchte Sie eben auffordern und aufmuntern, es kann nichts passieren. Der Weg zum Originalzustand ist so wie der Weg vom Kolumbus, der 1492 in das Schiff steigt und sagt, ich bin überzeugt, dort ist etwas. Und er steigt ein und er steigt ein und er steigt ein. Und am Weg ist natürlich immer am 40. Breitengrad Sturm. Immer. Das ist so am Atlantik. Aber dafür ist die Ankunft umso schöner. Und genauso ist am Weg zu mir das Wartezimmer des Glücks der größte Raum in meinem Haus, in meinem Ich-Haus. Aber die Ankunft umso schöner. Das gehört dazu. Wir dürfen uns nicht verbilden lassen. Dieses Gefühl von alles muss leicht gehen und alles muss... Ja, das stimmt nicht. Ja. Die Frage ist nur eben, trauen wir uns zu, mit uns in Kontakt zu treten? Wenn wir mit uns in Kontakt treten, dann auf einmal kommt das Gefühl, hey, ich weiß, da ist etwas. Ich weiß, da gibt es eine Zielperson. Ich weiß das. Und dann geht er in meinem Leben einfach entgegen. Es ist nicht mehr. Ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich vor vielen hundert Jahren, da gibt es eine schöne Männerstatue. Also nicht so ein Mann wie, sondern eine schöne Männerstatue. Und das ist dieser David. Ja? Und den hat dieser Michelangelo gemacht. Und das ist ganz wichtig, eben genauso wie der Michelangelo in dem Marmorblock. Der sieht die Figur in dem Marmorblock. Das heißt, in dem Moment, wo er beginnt zu arbeiten, ist sie in Gegenwart. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie ist vorhanden in seinen Gedanken. Und wenn sie in Gedanken vorhanden ist, dann ist sie in der Welt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann beginnt der Michelangelo in täglicher Arbeit, nicht einmal so, ja, heute habe ich Zeit, weil, ja, es ist irgendwie fad und, ja, in täglicher Arbeit geht er zu der Statue, umkreist die Statue, meißelt hier, schleift dort, tritt zurück, schaut es an, meißelt hier, schleift dort, tritt zurück, schaut es an. Und in nächtlicher Arbeit entsteht früher oder später seine Skulptur. Aber was hat er gemacht? Er hat die Skulptur letztlich nur aus ihrem Marmorblock befreit. Die Skulptur war vorher in seinem Sein vorhanden. Sicherlich gibt es eine Wechselwirkung in dem Prozess des Modellierens, klar. Aber entscheidend ist eben, dass zwischen Denken und Handeln kein kategorialer Unterschied ist. Es ist nur Unterschied, wie viel Energie ich einsetze. Wenn ich daran denke, ich hätte gern so und so ein Leben, dann setze ich für dieses Leben so viel Energie ein. Wenn ich aber sage, hey, ich tue das, dann setze ich für diesen Lebensweg so viel Energie ein. Es ist aber kein kategorialer Unterschied, es ist nur dimensional, es ist nur die Menge der eingesetzten Energie. Einfaches Beispiel. Stellen Sie sich vor, der Michelangelo oder ich, Peter Spatz, habt ihr meine Statuen von mir. Da gibt es die Statue Peter, die Erwartungshaltung der Eltern. Dann gibt es die Statue Peter, die Erwartungshaltung seiner früheren Chefs. Dann gibt es die Erwartungshaltung Peter, die Erwartungsstatue seiner Frau. Dann gibt es eben die Statue Peter, die Erwartungsstatue seines Sohnes. Das ist ganz wichtig. Ich als Mensch entscheide in täglicher und nächtlicher Arbeit, an welcher der Statuen ich arbeiten will. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann mich bewusst entscheiden, jetzt gehe ich zu der Statue von meiner Frau. Die will das von mir und mache da ein bisschen herum. Aber dann weiß ich, hey, aber ganz wichtig ist mir auch die Statue von meinem Originalzustand. Die ist mir schon wichtig. Ja? Und dann gehe ich wieder mal zu der Statue eben vom Arbeitsmarkt. Ja? Aber das Entscheidende ist das, wir müssen im Leben spielen. Wir müssen wechseln. Wenn ich eben da Tag und Nacht, also das ist ja die Erfahrung in der Ökonomie, bei dieser Statue arbeite, dann kann mein Leben sonst nur in Brüche gehen. Weil ich arbeite ja nur an der Statue. Den ganzen Tag Monopoly spielen. Ja? Ich arbeite nur an der Statue. Aber ist klar, dass dann die Statue eben Erwartungsbild meiner Frau nur immer der rohe Block ist. Oder mein Sohn fragt sie, habe ich eigentlich einen Vater? Ja? Oder es ist, ich kann bewusst entscheiden, wo ich meine Lebenskraft, meine Zeit, mein Sein hinbewege. Wir sind nicht fremdgesteuert. Das ist ein Scheinzustand. Es ist ein Scheinzustand. Es wird uns gelernt zu passen. Es wird uns gelernt, nicht aufzufallen, sodass wir als Puzzleteil gut in das Gesamtpuzzle passen. Aber die zentrale Frage ist eben für jeden von uns, wollen Sie in das Gesamtpuzzle passen? Wenn Sie passen wollen, wunderbar. Und wenn Sie sagen, Sie wollen nicht passen, dann beginnt der Prozess zwischen dem Ich, so wie ich in meiner Welt bin, und meinem Originalzustand. Ja? Ich habe die ganz, 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 ganz große Hoffnung, dass diese Grundidee, dass dieser Grundfunke überspringt. Ich habe die Hoffnung, ja. Also, aber zugleich habe ich das Wissen, eben, wir haben da so diesen hermeneutischen Zirkel. Das bedeutet eben Folgendes, dass man Sachen nur dann verstehen kann, wenn man bereits eine Vorahnung hat. Also wir sind ja zum Glück hier eben so eine ausgewählte Gemeinde, die sich irgendwie mit der Seele beschäftigen wollen. Ich wünsche mir eben, dass dieser Funke Ihnen hilft, dass Ihre Flamme in Ihnen für sich wieder ein bisschen Nahrung kriegt. Das ist mein ganz, ganz großer Wunsch. Es kann nichts passieren. Es ist nur ein innerer Dialog. Es kann nichts passieren. Und darum ist eben dieser zentrale Satz, das Ich wird am Du zum Ich. Und das ist ganz einfach, dann ist es, weil Sie sitzen da, jetzt kommen Sie so oft dran, macht Sie noch was? Okay, wenn Sie mich jetzt anschauen, was sehen Sie, also da ist mein Auge und da ist es blau und dann ist es schwarz. Was sehen Sie dann im Schwarzen? Ja, was sehen Sie noch? Genau. Das Ich wird am Du. ich stelle mich bereit, damit sie sich sehen kann. Und sie sieht sich in mir. Das ist entscheidend. Ich werde nur am Du, ich werde nur an Ihnen oder an Ihnen oder an Ihnen oder an Ihnen. Weil dann bekomme ich ein Bild, hey, das, was der Mensch macht, ist gar nicht so schlecht, gar nicht so blöd. Dadurch steigt mein Selbstwert. Und das Ganze geht's. Und das Gefühl, hey, so wie ich bin, ist eigentlich in Ordnung. Das passt eigentlich. Ja? Mehr ist es nicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger. Und darum bitte ich Sie eben wirklich eben mit Menschen in Kontakt zu treten. Nicht mit Fassaden, ja, sondern in tatsächlichen Kontakt. Ja, sodass Sie den Menschen spüren. Und Sie spüren spätestens dann, wenn Sie Ihr Spiegelbild in den Augen sehen. Wenn Sie Ihr eigenes Spiegelbild in den Augen sehen. Das ist notwendig. Das ist ein Indiz dafür, dass Menschenkontakt stattgefunden hat. Vorher nicht. Vorher war es alles dieses soziale Hülle-Thema. Aber hat mit den Menschen an sich noch keinen Kontakt gehabt. Okay. Ja. Wirtschaft, also genau, also ist mir nur Anliegen, wenn irgendwas unklar sein sollte, gell? Fragen Sie. Es ist, fragen Sie, ja.
Ja. Ich glaube, dass wir könnten jetzt ja auch durchaus schon mal anfangen, das, was wir gehört haben, einfach auch so umzusetzen in Fragen an Peter Spandt. Zu diesen unterschiedlichen Themen, das sind ja sehr breite Themen. Und ich würde Sie nur bitten, wenn Sie eine Frage stellen, dass Sie warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, weil die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Sie können das dann im Internet da auch runterladen. Aber wir möchten eben auch die Diskussion aufzeichnen. Da wäre es wichtig, dass Sie ins Mikrofon sprechen. Aber wenn niemand gleich... Ich bin ja eigentlich froh, wenn jetzt niemand gleich eine Frage stellt, weil ich habe eben eigentlich ein oder bis eigentlich vielleicht sogar zwei Fragen, die ich jetzt gleich zum Anschluss...
Aber glaub, Sie sind mir so zu gescheit.
Danke.
Ich bin Praktiker.
Ich bin gerade Theoretiker. Wir sind ja alle Praktiker. Aha. Aber ich möchte eigentlich nochmal anschließen an das, was Sie gesagt haben, mit dem Kolumbus.
Ja.
Also das Kolumbus-Bild fand ich ja schön. Man bricht auf, man überwindet die Hindernisse, man kommt an. Das Interessante bei dem Kolumbus, finde ich, ist, er ist ja ganz woanders ankommen, als er eigentlich hin wollte. Nämlich in Amerika und nicht in Indien. Ist das jetzt auch, kann man das als Metapher jetzt auch für meinen Umgang mit mir selbst, stimmt das auch so? Wo komme ich an, wenn ich sozusagen mich auf diese Reise mache?
Sehr gut, ganz wichtig. Also, aus dem Grund... Das ist eine ganz wichtige Frage. Und zwar natürlich, es ist so, mit jedem Ziel, das ich in meinem Leben angehe, entsteht ein neues Ziel. Also eine Ankunft in dem Sinn wird es nie geben. Das Entscheidende im Leben ist immer die Reise an sich. Aber eines verspreche ich Ihnen, wenn die Reise zu diesem Pol führt, gibt es kein Versagen mehr. Da gibt es dann nimmer, boah, eigentlich habe ich das schlecht gemacht. Wenn Sie am Weg zu sich sind, dann gibt es kein Versagen mehr. Sondern dann, ja, ist ja nicht so, hat uns auch nicht so funktioniert. Aber ist auch okay. Ist ganz wichtig. Darum ist es wichtig, dass wir da in der Begrifflichkeit unterscheiden. Diesen Originalzustand, den bezeichnen wir als Traum vom gelungenen Selbst. Das ist der Traum, der in mir drinnen ist. Ja, das ist ein Begriff vom Herrn Merl. Der Traum ist in mir drinnen. Anderer Begriff ist Originalfassung oder roher Diamant. In Ihnen ist ein roher Diamant. In Ihnen ist ein roher Diamant. Der ist vorhanden. Nur es wird uns leider nicht genügend Aufmerksamkeit und Zeit gegeben, dass wir wirklich für den Diamanten da sind. Das ist ganz wichtig. Jeder von uns hat dieses Grundpotenzial. so zu werden, wie er eigentlich ist. Dieses Grundpotenzial, das ist da und schiebt. Und zum Glück entstehen manchmal Symptome, dass ich merke, hey, das Leben bisher, das passt mit meinem Originalzustand nicht zusammen. Zu dem, was Sie gesagt haben, also pragmatisch ein Lebensziel, ja, oder die Besteigung von einem Berg, hey, ich bin da oben, ist erreicht, der Traum von einem gelungenen Selbst ist erfüllt. Aber trotzdem bleibt im Hintergrund dieses Grundpotenzial als ein Traum vom gelingenden Leben. Das bedeutet, natürlich ist das Schönste im Leben, offen zu sein für unerwartete Ereignisse. Natürlich ist das das Schönste. Man muss offen sein. Also, hey, ja. Ja. Rezeptivität. Offenheit. Ja, also das ist, je abgeschotteter wir sind, umso mehr verschließen wir uns vor den Möglichkeiten des Lebens.
Haben Sie einen Augenblick?
Ja, Sie haben gesagt, man soll oder braucht keine Angst zu haben oder zu befürchten, wenn man zu dem inneren Kern vorstößt, dass irgendetwas passiert. Ja. Aber ich kann mir denken, dass mancher Mensch, so wie er ist, mit seiner Fassade eigentlich ganz zufrieden ist und vielleicht sogar in sich eine gewisse Sorge oder Angst hat, draufzukommen, wie er eigentlich innen im Kern wirklich ist und mit seiner Fassade ganz zufrieden ist und sich diese ganzen Komplikationen gar nicht antut.
Ja.
Ist das nicht auch denkbar?
Ja. Also vielen Dank. Wunderbar. Also das ist immer so ein platter Ausspruch, um im Leben glücklich zu sein, braucht man eines. Dummheit. Ja. Also es ist das. Also, aber es ist, natürlich gibt es das eben, dass man eben in, aber es ist genauso, eine Fassade hat für mich die Chance, dass ich wieder anhalten kann. Ja, das schützt mich ja. Natürlich gibt es das. Ich glaube, das ist ja eben, ich glaube, so ist es, genau. So ist es. Aber zum Glück gibt es andere Menschen, die eben dann auch zu uns kommen, weil sie doch nur das Gefühl haben, hey, vielleicht gibt es da mehr. Aber vollkommen richtig, natürlich gibt es das.
Das ist natürlich Geschäftsstörung.
Also ich bin zutiefst davon überzeugt, man kann nicht Seelenarzt sein, wenn man eigene Interessen hat. Das geht nicht. Man kann nur dann Seelenarzt sein, wenn man wie ein offener Schwamm da sitzt und sagt, jetzt bin ich neugierig, jetzt schaue ich, was der Mensch brauchen könnte. Jede Form von eigenem Ziel merkt der andere sofort und lenkt mich ab, diesen Traum wahrzunehmen. Es ist ja nicht so, dass dieser rohe Diamant überall um liegt. Sondern das muss man, und unsere Kunst ist, das zu spüren. Ja, und dem Menschen das Gefühl zu geben, hey, da ist was. Ich spüre das ganz deutlich. Und das funktioniert nicht, wenn man zum Beispiel Geld verdienen will oder wenn man was werden will. Nein, das ist wirklich pur. Da geht es nur um Ehrlichkeit.
Ich möchte jetzt auch für mich ansprechen, also aus meiner Erfahrung. Ich war lange in der Wirtschaft tätig, habe eigentlich immer alles gegeben, wollte eigentlich selbst ein Geschäft aufmachen. Und durch Stolpersteine, durch große Stolpersteine, bin ich in einem Bereich gelandet, der mich erfüllt und glücklich bin. Es ist ein Sozialbereich geworden, also ich muss ehrlich sagen, das Leben ist oft so, man glaubt, Familie, Kinder etc. Und man hat gegeben, der Firma, den Eltern, wissen Sie, wollte immer noch höheres streben. Ich bin eigentlich draufgekommen, dass das Höchste nicht unbedingt das Geld ist, sondern die Zufriedenheit. Und jetzt bin ich dort eigentlich, ja, hat lange gedauert, 10 Jahre, aber...
Es ist nicht lang. Ist nicht lang. Das ist ja so
ein... Das ist halt immer noch Wünsche, ja, und Träume, ich weiß, ich möchte viele reisen, das ist meine Zukunftsvision, ja. Ja.
Aber wenn Sie sagen, eben, das ist also ein wichtiger, ganz ein wichtiger, das ist also ein Mythos. Also das, warum ich da bin, ist entmystifizieren. 10 Jahre auf dem Weg zu sein, hey, das ist okay. Das ist nicht lang. Man muss eben, das ist nicht lang. Ja? Bezogen auf die Zeit vielleicht, aber nicht bezogen auf mich als Lebewesen. Bezogen auf die chronologische Zeit, die wir als Menschheit gegeben haben. Ja, wir setzen im Ganzen so einen Zeitstempel auf. Aber bezogen auf mich als Lebewesen ist diese Zeit vollkommen irrelevant. Sondern nur, wann ich reif bin. Und die Olive fällt vom Baum, wenn sie reif ist. Nicht vorher und nicht nachher. Ich bin bei mir, wann ich reif bin dafür. Und das hat mit der Zeit nichts zu tun. Und das, eben diese Zeit an sich, ist schon wieder das, eigentlich sollte ich. Ja? Also das ist eben das, es gibt so viele soziale Hüllen, von denen wir uns befreien müssen. Es ist nicht leicht, ja? Aber es ist zugleich in 10 Jahren super.
Mir drängt sich die Frage auf, Sie haben gesagt, wenn diese Reibung entsteht, wenn dieser Blumenstrauß von Symptomen da ist, das kann nicht sein, Trauer, Angst. Und ich bekomme dann Mittel, diese Trauer, diese Traurigkeit zu unterdrücken. Dann wäre ja das eigentlich kontraproduktiv im Sinne von dem Weg, den ich gehen sollte. Das könnte mich auch etwas abbringen davon. Was meinen Sie dazu?
Vielen, vielen Dank für die Frage. Also wir sind wirkliche Praktiker. Ja, wir sind, es ist so. Ich verwende auch Medikamente. Weil die Seelenkunde besteht aus 2 Seiten einer Medaille. Die eine Seite ist die Biologie. Es wird immer die neurobiologische Grundlage von Gedanken, von Emotionen geben. Und diese ist eben mit Medikamenten beeinflussbar. Auf der anderen Seite ist aber die Psychologie des Seins. Und beide Seiten müssen wir betrachten. Medikamente an sich sind nichts Schlechtes, wenn sie dazu helfen, dass ich überhaupt in meiner Struktur stabil bleibe, dass ich nicht ganz zerfalle, dass ich mich nicht umbringe, dass ich nicht Stimmen höre, dass ich mich vielleicht gar nicht mehr aus dem Haus traue. Aber das Entscheidende ist beides. Ein Medikament kann nie gesund machen. Nie. Es kann nur helfen. So wie ein Gips hilft. Wenn ich mir das Bein breche, dann kriege ich einen Gips im UKH. Und der Gips hilft, dass der Knochen von selbst zusammenwächst. Und genauso ist ein Medikament. Ein Medikament soll nicht mehr seine Hülle sein, als ein Schutz. Aber zahmwachsen muss da in unserer Arbeit. Das ist das Entscheidende. Und das wächst genauso, das geht. Also, wann immer Sie ein Medikament verschrieben bekommen, ohne dass ausführlich mit Ihnen gesprochen wird, dann ist es kein Seelenarzt. Aber Sie haben vollkommen recht, natürlich ist dann das Ziel, dass früher oder später die Medikamente nicht mehr wichtig sind. Ja? Dass eben Platz ist, dass da Energie entsteht. Denn wenn ich immer so im Nirvana bin, dann will ich ja eh nichts ändern, dann passt eh schon alles. Ja? Das Beste ist im Heroin, ja? Da bin ich oder Cannabis. Ja? Wenn ich jeden Tag 1-2 Gramm Cannabis rauche, bin ich eh. Was will ich dann ändern? Genauso ist es mit Medikamenten. Wenn die Dosierung zu hoch ist und ich meine, mir geht es ja eigentlich eh so gut, wenn da keine Reibung mehr da ist, ist es sicherlich nicht in unserer Denkrichtung.
Welche Mittel oder Werkzeuge verwenden Sie, um das Gegenüber in die Originalversion zu geleiten?
Ja. Sie sind nicht nur sympathisch, sondern auch klug. Also, das ist, Das ist also, wir haben hier drei symbolische Kugeln. Eine von den Kugeln, sagen wir rechts unten, ist das wahrgenommene Ich. Das ist diese Größe. Das ist dieser Daseinszustand. Ein anderer ist eben dieses Selbstideal. Das ist die Kugel. Ja? Jetzt ist so eben, ja, wie verbindet man die beiden jetzt? Wie machen wir das? Und die Methodik heißt die Arbeit am Traum vom gelungenen Selbst. Das ist die Methode, die konkret dann so ausschaut, dass wir eben einmal kognitiv sagen, hey, in dir ist ein Originalzustand, in dir ist etwas, ich glaube an dich, ich traue dir dein Leben zu. Dass sozusagen dieses unbewusste Sein in einen bewusst wahrgenommenen Traum vom gelungenen Selbst überführt wird. Ja, also dass dieses, der Begriff Selbstideal ist vom Rogers. Ja, aber das ist immer so unklar und was ist eigentlich damit gemeint und ja, was heißt das eigentlich? Das ist immer sehr schwammig. Und der Herr Merl hat es sehr konkret ausgearbeitet, mit der Methodik eben den Traum vom gelungenen Selbst zu erarbeiten. Zu schauen, hey, wenn es im Leben Symptome gibt, dann gibt es auch Gesundheit. Dann gibt es, ja, es gibt immer beides.
Aber jetzt ganz konkret, wie erarbeitet man das jetzt?
Ganz konkret, zum Beispiel mit der Methode des Gesundheitsbildes. Indem ich mir vorstelle, jetzt geht es mir eigentlich schlecht und mein Leben ist irgendwie total aus den Fugen. Aber trotzdem stelle ich mir vor, dass wie durch ein Wunder plötzlich ein Zustand ist, wo ich vollkommen gesund bin. Wo ich vollkommen der Mensch bin, der eigentlich sein will. Und das stelle ich mir vor.
Aber woher weiß ich? Woher weiß ich? Ich meine, wenn ich jetzt so von diesen ganzen Rollen überlagert bin, wo komme ich überhaupt zu dem Traum?
Also, zum Beispiel zu uns, also ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, welche Berufe Sie haben, aber ich möchte nur sagen, eben, dass es sicherlich klug sein kann, wenn man sich manchmal eben da Hilfe holt. Ja? Weil das ist genauso eben in einer Buchhaltung. Nicht jeder Mensch kann Buchhaltung. Also es ist oft gescheit, wenn man irgendwie jemanden hat, der das Steuer-App macht oder die Buchhaltung macht. Ja? Also, wie war Ihre Frage, Herr Becker? Wie macht man das? Oder?
Genau, also wenn Sie haben gesagt, ich habe einfach den Traum von dem gelungenen Selbst.
Ja.
Als Inspiration. Aber wenn ich jetzt so viele verschiedene Statuen bearbeitet habe, aber die eine eigentlich noch gar nicht,
ja.
Wie kann ich sie in meinen Traum aufnehmen, wenn sie noch gar nicht richtig...
Also erstens ist das Entscheidende, dass im konkreten therapeutischen Setting, das ist kein kognitiver Prozess. Das ist nicht so, dass wir da so drüber diskutieren, sondern da ist eben dann die Situation eben... Herr Becker. Ich bin jetzt sehr interessiert und ich bin ganz, ganz überrascht, was ich jetzt von Ihnen gehört habe. Und das finde ich toll, wie Sie das alles geschafft haben. Und ich bewundere das eben, wie Sie das Leben, so wie es jetzt ist, eben eigentlich nur aushalten. Und stellen Sie sich nur vor, ein Wunder passiert. Und stellen Sie sich nur vor, plötzlich geht es Ihnen total gut. Stellen Sie sich nur vor, plötzlich sind Sie vollkommen gesund. Und Herr Becker, ich will Sie bitten, dass Sie jetzt die Haltung dazu einnehmen, für den Zustand, wenn Sie ganz gesund sind. Lassen Sie sich Zeit.
Vielleicht aufrecht.
Ja? Ja? Sehr gut.
Also das heißt,
nein.
Er lässt da nicht aus.
Nein. Nein, jetzt beginnt der menschliche Kontakt. Vorher war alles Fassaden. Jetzt beginnt der Kontakt zwischen Menschen. Und angenommen in dem Zustand eben, wo sie so wunderbar aufrecht sitzen, was für ein Gewand haben sie an, wenn sie so richtig gesund sind? Lassen Sie sich Zeit.
Eher was Sportliches.
Immer Sportliches. Mhm. Ja? Mhm. Ist es irgendwie kurze Hosen oder ich würde es gerne, es interessiert mich, ich würde es wirklich gerne verstehen.
Ja, kurze Hosen.
Ja? Mhm. Und in dem Zustand, wie ist Ihre Frisur?
Ich glaube nicht anders als jetzt.
Mhm. Sehr gut. Wie greift sie in dem Zustand ihre Haut an? Wie greift sie in dem Zustand ihre Haut an? Aber das spüren sie eh. Es geht ums Hören, es geht ums Spüren. Sie können, egal was sie fragen, sie können alles fragen. Ja, es geht nur das Gefühl zu haben, hey, da ist eine Originalfassung in den Menschen drin. Mhm. Da ist ein Diamant drin. Da ist ein gesunder Kern drin. Um das geht's. Und diese Fähigkeit ist in mir weg, sobald ich ein anderes Ziel habe. Aber das ist eine Methodik, die man eben, die der Herr Merl entwickelt hat. Ja, die kann man lernen. Das ist keine Esoterik, sondern das ist eine Beweis, das ist eine wirklich gute Methodik, wie man eben seinem Sein, wie es ursprünglich ist, auf die Sprünge kommen kann. Und nicht wie der Sartre 1000 Seiten drüber zu schreiben. Das ist wichtig. Ja? Haben Sie eine Idee davon, wie das geht? Es geht nur um die Idee, ja, dass Sie eine Idee haben, wie das geht. Ist das irgendwie klarer geworden?
Nein?
Okay. Ihr habt gehört eben, dass die Frisur eigentlich so ist, wie Sie es jetzt haben. Und die Haut, wie fühlt sich Ihre Haut an in dem Zustand, wo Sie so richtig gesund sind?
Ich glaube, so wie jetzt.
So wie jetzt?
Mhm.
Und wie riechen Sie?
Also eigentlich auch so wie jetzt.
Ja, so wie jetzt.
Mhm.
Das ist eine Frage. Welche Menschen könnten was dagegen haben, wenn sie so gesund sind?
Eigentlich keiner.
Okay. Dann darf ich fragen, was mich wirklich interessiert. Welche Menschen würden Sie freuen, wenn Sie so richtig gesund sind?
Ich zum Beispiel.
Okay. Nur so eine Frage. Ich würde Sie bitten, dass Sie dem Zustand Ihrer vollkommenen Gesundheit einen Namen geben. Sie müssen den nicht sagen. Aber dass Sie dem Zustand einen Namen geben.
Mhm.
Okay, haben Sie den Namen?
Mhm.
Und jetzt bitte ich Sie, 10 Minuten spazieren zu gehen. Den Namen vor sich herzusagen. Dabei die Haltung einzunehmen, die Sie einnehmen, wenn Sie so richtig gesund sind. Und dann treffen wir uns wieder.
Mhm.
Also genau, das ist die Methodik. Ja. Es ist so, man muss nicht 200 Stunden in Analyse sitzen. Nein.
Ja. Und was unterscheidet die Methode von anderen Methoden, die man aus NLP zum Beispiel kennt?
Also, diese Methode hat natürlich NLP-Einflüsse, aber sie ist darüber hinaus eben erweitert um ein Modell der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, es geht nicht nur um Skulpturen zu erstellen, sondern auch zu fragen, ja, was ist denn da für ein Prozess in den Menschen drinnen? Wohin könnte das gehen? Das heißt, die Begleitung...
Also der Future-Check und der Öko-Check...
Schauen Sie, die NLP-Bewegung, also ich war in Stanford, das ist für mich viel so platt. Ja? Das ist für mich, so ist das Leben nicht. Ja? Mit so zack, 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 zack.
Aber vielleicht könnten Sie mal ganz kurz für die Leute, die jetzt nicht so gerne die NLP-Bewegung mal kurz charakterisieren.
Also die NLP-Bewegung ist eben eine lösungsorientierte Bewegung, die eben diese Arbeit an einer Zukunftsperson, an einem Zukunftsbild konkretisiert hat. Und die Gründe haben sie eben dadurch gemacht, dass sie eben drei Personen beobachtet haben, die Virginia Satir, den Milton Erickson, und haben gesagt, ja, was von der Arbeit, die die machen, funktioniert am besten? Und das haben sie zusammengeführt und dann NLP genannt. Weil der Name ist ja schon ein Wahnsinn, neurolinguistisches Programmieren. Das ist genau der Punkt. Da wird ein Scheinwissen produziert. Allein in der Begrifflichkeit neurolinguistisches Programmieren. Und davor bitte ich Sie zu hüten. Ja, das Leben ist viel, viel einfacher und viel klarer und viel bodenständiger.
Also die eine Methode ist, ihn die Originalversion erfahrbar zu machen. Das heißt, emotional erfahrbar zu machen, in Bewegung einzubauen in den Alltag. Die zweite Version ist Imagination. Gibt es noch etwas?
Nein, das verwenden wir nicht.
Wie heißt also Visualisation, positive Visualisation?
Es ist das Wiedererlernen seinem Gefühl zu vertrauen. Das Wiedererlernen zu Also diese ganzen hohen Begriffe, die sind mir viel zu hoch. Also das ist, und ich habe viel zu viele Abstürze schon in meinem Leben erlebt. Nicht persönliche, aber Kapitalmarktabstürze. Das ist alles, wenn alles zu groß benannt wird, das ist alles ein Schmäh. Da will wer was verkaufen. Genau. Also es geht nur darum, eben, dass ein Mensch das Gefühl kriegt, hey, ja genau, ich kann meinem Gefühl wieder vertrauen. Genau, ich kann mir wieder vertrauen.
Wie helfe ich mir aber dann über diese negativen Emotionsattacken hinüber? Wenn er zu Hause alleine sitzt, gerade ausschleicht das Antidepressiv. Was mache ich dann? Was gebe ich ihm mit?
Schildern Sie Ihren Denkhorizont ein bisschen genauer, was Sie jetzt meinen. Was erlebt der Mensch?
Mein Denkhorizont ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich kann ihm die Medikamente nicht entziehen, wenn ich ihm nicht ein anderes Mittel in die Hand gebe, und sei es nur positive Affirmationen, Übungen, Körperübungen, was auch immer, einen anderen Lebensstil, anderen Lifestyle ihm entwickeln lasse. Ja. Wie ein Waagschalenprinzip, wenn ich nicht auf die andere Seite im positiven Teil etwas hineinlege, kann ich ihm nicht in die Antidepressiva entziehen, weil er mir nicht wegkommt davon. Und meine Erfahrung ist eben über positive Affirmationen, Lifestyle-Veränderungen, starken Kontakt auch zum Therapeuten, großes Vertrauen in diese Richtung.
Also Begriff, wir nennen es auch viel einfacher. Ja. Wir nennen es so eben, ja, welche Möglichkeiten in deinem Leben gibt es, wo es dir ein bisschen besser geht? Was könntest du tun, wo es ein bisschen leichter ist? Dann sagst du irgendwas, ja, spazieren gehen oder mit meiner Frau einen Kaffee trinken oder in die Sauna gehen. Ja, wann können wir das machen?
Das auszubauen.
Genau.
Und was Neues dazu zu finden, Kreativität zu steigern.
Also die Begrifflichkeit dahinter ist eben dieses Salutogenese-Modell, also die Lehre von der Gesundheit an sich. Das habe ich mit Herrn Merl kennengelernt, das ist vom Antonowski. Es geht nur darum, eben da diese Fokussierung, dass Gesundheit gibt, einfach aufzunehmen und zu verstärken. Und diesen Drang, dass es Krankheit gibt und Schlechtes, einmal, okay, da gibt es halt auch. Aber einmal das ein bisschen in den Hintergrund zu lassen und eben die Richtung gesund machender Eigenschaften zu fördern.
Das kann aber in einer akuten Krisensituation nicht ausreichen.
Aber eine akute Krise ist immer Wechselspiel von der Gefährlichkeit der Umwelt und der Verletzlichkeit des Menschen. Und da muss man schauen, was konkret braucht der Mensch an Schutz, um diese Krise zu überstehen. Einmal ist es eine stationäre Therapie, einmal ist es eben ein Telefonat am nächsten Tag, einmal ist ein Telefonat noch 3 Stunden nach der Sitzung. Okay. In den Prozess gehen. Nicht nach der Uhr, nicht nach mir, sondern was braucht der Mensch?
Gut. Wenn da drüben halt, und dann da vorne.
Meine Frage wäre, Sie sagen, dieser Blumenstrauß an Emotionen, Symptomen entsteht durch die Reibung. Und die Reibung ist notwendig, um mich als Person weiterzuentwickeln und zu meinem eigentlichen Selbst zu finden. Warum werden dann aber jene Personen, die diese Reibung spüren, die diesen Blumenstrauß an Symptomen haben, als krank kategorisiert?
Das ist eine ganz einfache Antwort. Weil diese Mengen Menschen noch nicht groß genug ist. Diese Mengen Menschen sind derzeit etwa 20% der Bevölkerung. Wenn diese Mengen Menschen einmal 40% ist oder 50%, dann werden wir mal sagen, so, jetzt reicht es uns. Da wollen wir es nicht mehr mittun. Wir müssen auch geduldig sein. Ja? Es gibt ja nicht nur, es gibt ja immer so Parallelentwicklungen. Es gibt ja nicht nur meine Ontogenese. Es gibt ja genauso eben die Gesellschaftsentwicklung. Ja, wir müssen geduldiger sein. Dieser Prozess auf eine Generation, auf 2 Generationen. Ja?
Aber Sie verwenden ja genauso in Ihrer Methodik die Sprache, stellen Sie sich vor, Sie sind gesund.
Ja.
Das beinhaltet ja für mich automatisch, dass der Mensch, der Ihnen gegenüber sitzt, als krank kategorisiert wird.
Nein.
Mir würde jetzt interessieren, was da für ein Menschenbild dahinter steckt.
Das heißt nicht. Also das ist ganz wichtig. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ein Mensch zu mir kommt, dann ist eine Diagnose nicht wichtig. Ja? Sondern das ist also diese Denkschule, dass eben die Diagnose erst die Wirklichkeit produziert, die wir in der Diagnose beschreiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat einen Unterschied zwischen Psychiater und Seelenarzt. Das ist ganz wichtig eben, wenn ein Mensch mir gegenüber hat, dann darf er nie fragen, ja, was hat denn der? Sondern was braucht der? Das ist ein grundlegender Unterschied. Ist ein anderes Modell.
Bitte. Ich habe Krankheit als Chance bekommen. Auch nicht so fein, weil man gezwungen wird, sein Leben selbst zu verändern. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, also ich habe immer mit Kindern gearbeitet, das ist relativ einfach, weil die ja sehr intuitiv sind. Und ich habe dann die Sprache der Erwachsenen oft nicht verstanden mehr dadurch, weil sie eben nicht so intuitiv sind und nicht so ehrlich sind. Und mit dem hatte ich dann auch Probleme. Und mir hat am meisten geholfen, waren so ein Bauch, so einen tollen Seelenarzt bekommen. Der hat zu mir gesagt, du kannst mich Tag und Nacht anrufen. Und so bin ich auch von meinen Medikamenten wieder weggekommen, die ich auch jahrelang gebraucht habe. Und es ist einfach so wie bei den Kindern, man braucht einfach wen, an dem man sich anhalten kann. Und das ist in unserer Gesellschaft verloren gegangen. Wir spielen nach außen eine Fassade und in uns schaut es ganz anders aus. Und jeder sagt, du schaust ja so wunderbar aus. Aber was in einem abläuft, sind auch die Floskeln, es geht dir ja so gut. Man sagt ja, schön brav. Es will der andere nicht wissen, wie es da eigentlich geht, weil es ja dann kompliziert wird. Und ich glaube, dass das einfach nur das soziale Netz uns gegenseitig heilt, indem man für den anderen da ist und sich Zeit nimmt. Weil mit der Zeit macht man auf. Inzwischen habe ich auch eine Maltherapeutin in Ausbildung gemacht, und weil ich auch lange nicht sprechen konnte, weil das eben so verankert ist von der Kindheit her. Und man kann über die Dinge einfach dann auch nicht sprechen, auch wenn man möchte. Und ich glaube, dass man andere Zugänge finden muss, also eben wie malen oder hinausgehen in die Natur, dass das ewige Zerkauen nicht zum Punkt kommt. Und dass einfach ein Mensch da ist, an den man sich wenden kann, ja, auf den man sich verlassen kann. Weil man kommt ja dann so weit, wenn man sich auf niemanden mehr verlassen kann. Und das, glaube ich, ist in unserer Entwicklung wichtig, dass wir füreinander wieder mehr da sind einfach. Das möchte ich die anderen Leute ein bisschen vielleicht mitgeben.
Ja.
Wollen Sie noch dazu was sagen oder können wir gleich weiter?
Also das, ich meine, ich war betroffen, wie Sie das schön geschildert haben. Ich möchte vielleicht einen Ansatz dazu sagen, eben vom Alfred Adler. Und zwar eben, der beste Menschenkenner wird der sein, der durch alle Tiefen selbst durchgegangen ist.
Ich kann Ihnen da ganz recht geben, dass das Wesen in einem auch einen ruft, in Form von Bildern, von Wünschen, von Sehnsüchten. Also in dieser Form, das was das Herz sagt, dem zu folgen und das zu entwickeln. Aber da fehlt mir so ein bisschen der andere Teil, den ich jetzt so ein bisschen vermisst habe. Einmal so in diesem Begriff reflexives Bewusstsein, die Form der Ratio, der Analyse. Das Durchschauen, das Erkennen, das Trennende, das für mich eigentlich nur im Miteinander funktioniert. Haben Sie das, ist das auch Teil Ihrer Arbeit?
Sagen Sie mir kurz, was Sie meinen, dass ich das wirklich verstehe.
Na, wenn wir zum Beispiel diesen Teil haben, die ich sein soll und die ich vielleicht glaube, sein zu müssen, dann entstehen Reibungen und dann brauche ich aber auch ein Erkennen, was hält mich hier fest, die Strukturen zu erfassen, wonach ich mich richte und so weiter. Und das greift ja oft tief. Und dieses Erkennen ist, denke ich mir, ein wichtiger, ja, ein unerlässlicher Prozess. Und das hat mir jetzt gefehlt. So also nur das Bild und die Vision wäre mir hier zu wenig.
Das ist natürlich, Sie haben vollkommen richtig, klar. Das Erkennen ist ganz wichtig. Weil also psychologisch ist die Wertschöpfungskette eben vom Wünschen zum Wollen zum Entscheiden und Handeln. Also es ist schon wichtig eben, wir nennen es Affektkognition, das Zusammengehen von Gefühl mit dem Erkennen. Und das ist für den konkreten Lebensumsetzungsprozess wichtig, dass ich durch diesen Prozess durchgehe, vom Wünschen zum Wollen und dann, das entscheide ich und dann tue ich es. Ja, das geht ohne den Denkapparat nicht. Ja.
Ja, ich wollte mir eigentlich dem jetzt anschließen. Mir fehlt auch ein bisschen, ich glaube, mein Mann steckt gerade in so einer Krise, wie Sie sie schildern. Und ich stehe dem Ganzen gegenüber und kann jetzt abwarten, ob diese Krise vorübergeht oder nicht vorübergeht. Und ich kann es jetzt akzeptieren. Er hat diesen Reibungsprozess als Greta und weiß jetzt nicht, ob er da bleiben will oder doch nicht, ob er sich mehr zu Hause findet oder doch hier mehr findet. Und das findet er jetzt nach einfach 10 Jahren und 2 gemeinsamen Kindern heraus. Und da sage ich, mir fällt jetzt ein bisschen, was tue ich jetzt? Wo stehe ich jetzt? Wie gehe ich jetzt mit dem um? Das haben Sie eigentlich nicht gesagt in dem ganzen Vortrag. Es ist klasse für ihn, dass er den Prozess hat, aber wo stehe ich?
Jetzt fahren wir ein Bild vom Bastelweg ein.
Es kommt, ja.
Aber es ist mir wichtig, dass man, also ja. Mir ist es ein Anliegen, dass man der Frau so lange bleiben, bis dass sie was mitnehmen könnte.
Ja.
Stellen Sie sich folgendes Bild vor. Da ist eben, sagen wir so, ein kleines Segelboot. Ja? Ist es irgendwie erkennbar als Segel? Ja, so, ja. Ja. Machen wir es nochmal. Das ist unser Segelboot. Ja? Und jetzt stellen Sie sich vor, in einer Beziehung gibt es Streit. Ja? Und es passt irgendwie nicht so, weil der ist jetzt in einer Krise und der macht das. Das bedeutet, bezogen auf unser kleines Segelboot, dass der eine Mensch da heraußen sitzt, weil es ihm nicht gut geht. Ja? Was müssen dann Sie machen, damit das kleine Boot nicht kentert?
Sie müssen auch rausgehen, damit es stabil bleibt. Was wir jetzt eben, was uns allen zu wünschen wäre, wenn die Menschen in unserer Umgebung haben, die uns wertvoll sind, dass wir schauen, hey, wie kann ich denn für dich jetzt da sein? Wie könnte ich dir jetzt da ein bisschen helfen? Das bedeutet nur, dass ich dann von da, von der äußersten Kante des Segelbootes, einen Millimeter reinrucke und ihm ein Angebot mache. Ja? So. Ich verstehe, dass es dir total schlecht geht. Ja? Und ich kann mir das gut vorstellen. Eben, ich würde gern für dich da sein. Und dann schaut man eben, wie reagiert der andere. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass er ein bisschen einrutscht. Und dann ist der Prozess schon ein bisschen mehr im Boot drin. Wenn er hingegen nicht rein, sondern draußen bleibt, dann müssen sie auch wieder rausrutschen, damit stabil wird das kleine Segelboot. Und dann geht es eben um einen zweiten Anlauf. Ja, ich bin für dich da. Ich möchte, dass du weißt, dass ich für dich da bin. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe. Ich möchte, dass du weißt, dass ich wirklich Ja zu dir gesagt habe. Und dann schauen, ob er vielleicht dann einen Millimeter reinrutschen kann. Wenn es nicht gelingt und er wieder rausrutscht, auch wieder nach draußen gehen, damit das Boot stabil bleibt. Und neuer Anlauf. Das bedeutet, das Wichtigste für Sie oder für jeden Menschen in uns ist es, dass wir in uns auch immer wieder selbst gesund werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen auch immer wieder selbst gesund werden. Das ganz Wichtige in dem Prozess ist, dass Sie auf sich schauen, dass Sie überhaupt die Möglichkeiten haben, Ihre Fähigkeiten, dass Sie aus Ihren Fähigkeiten, aus Ihren Fähigkeiten schöpfen können, um Ihrem Gatten ein Angebot machen zu können. Was immer das sein soll. Das bedeutet eben, dass das nur gelingt, wenn Sie selber, wenn Sie sich selber wohlfühlen, wenn Sie selber auf sich aufpassen. Darf ich kurz noch fragen, hat das ein bisschen was gegeben? Oder?
Ja, na, oh ja, ich meine, das ist ja das, was ich eigentlich versucht habe, wo ich sage.
Aber es ist damals. Genau.
Ich meine, das ist eh das, wo ich sage, ja, das ist eh der Ansatz, aber es ist halt oft schwieriger und.
Ja.
Es ist halt leichter gesagt als getan, sage ich jetzt einmal, wenn man derjenige ist, der im Grunde wartet, dass der andere den Schritt tut. Und man selber eigentlich nur weiß, was man will, ja, sage ich einmal, und tun würde. Und wenn man sich heimatlos fühlt, wenn man das abgeht und wenn dann trotzdem zwei Kinder das nicht aufwiegen können, ist es halt schwierig oft. Aber es stimmt, ja, ich verstehe schon. Die Frage ist, inwieweit wird ein Machtspiel draus? Also inwieweit... ist das jetzt was Sie als Liebe tun, inwieweit wird es ein Machtspiel? Also das ist nicht ganz klar irgendwie. Weil irgendwann muss man auch sagen, dann stopp, okay, dann fährt das Boot in die andere Richtung und dann, ja, ich bin sicher nicht eine, die jetzt sagt, Scheidung und Ende, sondern wo ich weiter schaue, wo vielleicht andere schon gesagt hätten, stopp. Aber irgendwann ist der Punkt, wo ich sage, da weiß ich nicht mehr, ob ich mitfahren kann. Mhm. Aber wenn Sie mir das jetzt so erklären, also ich denke mal in einer gewissen Zeit, ja, aber ob man das, wie lange man das Spiel dann macht, ist auch die Frage, sage ich mal.
Zum Begriff der Zeit. Der Zitronenkern braucht 3 Monate in der Erde, bevor das erste Sonnenlicht ertragen kann. Wir wissen nicht, wie lange ihr oder wie lange der Mensch jetzt braucht, eben ein bisschen geduckte Haltung und sagen, na jetzt schau mal, was passiert. Also, das heißt, es gibt Lebensphasen, wo man einfach Zeit braucht.
Ja, und da ist dann falsch, ein Limit zu setzen oder nicht?
Ein Limit, also...
Ein zeitliches Limit, sage ich jetzt einmal. Falsch. Ja.
Also vertrauen Sie Ihrem Gefühl und prüfen Sie, ob diese Frage damit zusammenpasst, liebe ich den Mann? Ja. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass solche Widerstände dazugehören. Zutiefst davon überzeugt. in Langzeitbeziehungen. Das gehört dazu. Das ist ein Entwicklungsschritt in Beziehungen, dass das Gefühl entsteht, hey, ich bin zusammen, aber trotzdem bin ich auch alleine. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich würde Sie alle ermutigen, zusammen zu bleiben. Ja, es ist den Widerstand auszuhalten. Aber wie gesagt, da ist oft wirklich wichtig, sich auch Hilfe zu holen. Ganz, ganz wichtig. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Holen Sie sich Hilfe. Es ist ja nichts dabei. Es ist nichts dabei. Ja, wir machen keinen furchtbaren Beruf. Es kann nichts passieren. Es kann nichts passieren. Gott, wie spät ist das eigentlich?
Ich denke, wir haben schon noch Zeit für ein, zwei Fragen. Gibt es noch
Sie haben gesagt, wenn jemand verzweifelt ist und zu Ihnen kommt, dann geben Sie ihm nicht neurolinguistisches Programm mit, sondern Sie fragen ihn, was könnte Ihnen denn gut tun, fürs erste Mal. Gibt es das nicht, dass da ganz unzulässige Sachen dabei herauskommen? Ja, aber wirklich.
Also, wichtige Frage. Unzulässig. In Bezug worauf?
Auf die Mitmenschen.
Okay. Was meinen Sie konkret?
Naja, ich könnte aber am liebsten jetzt, mir wird es besser gehen, wenn ich den jetzt irgendwie belüge, betrüge oder sowas. Mir könnte es auch besser gehen, wenn ich was esse, obwohl es besser nicht essen würde.
Ja.
Und so halt. Also es kann vielleicht, obwohl ich der Meinung bin, dass man fühlt, was man braucht. Das glaube ich schon. Aber könnte manchmal auch etwas sein, was nach außen hin unzulässig ist.
Also ich bitte gleich.
Mord, ich glaube, das ist weniger.
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, natürlich ist das ganz, ganz wichtig, also speziell wenn man irgendein Gefahr im Verzug ist, ist auch unsere Aufgabe eben, das konkret zu erkennen und anzusprechen. Ja. Oder, wenn keine Gefahr ist, aber eben die Gefahr ist eben, dass eben jemand seinen Partner betrügt, oder, dann ist eben die Frage zu klären, wie wichtig ist ihm das? Ja. Wir nennen es eben Polaritäten nützen. Dann einfach zu schauen, wie wichtig ist ihm das?
Ja, und wenn es ihm wichtig ist, dann wird es ihm erlaubt.
Vielen Dank, dass Sie das sagen. Das ist ganz wichtig. Also bezogen auf das Sein als Arzt gibt es keine Erlaubnis. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ja, sondern das ist ja meine Aufgabe, in mir keine Tabus zu haben. Natürlich. Außer solche, die wirklich sozial nicht mehr annehmbar sind. Ja? Also menschengerecht, gesellschaftsgerecht, das ist schon wichtig. Aber sonst ist es meine Aufgabe, dass ich eben keine Tabus habe. Ja? Wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, wissen Sie eben, mein Mann ist so furchtbar und wir haben keine Sexualität mehr seit 5 Jahren. Und dann ist eben die Frage, ja und wie haben Sie da Sexualität? Und sagst, ja, manchmal vielleicht selbstbefriedigt. Super. Ja, das ist wichtig zu sagen, also das ist schon unsere Aufgabe, keine Tabus zu haben. Das ist schon wichtig. Aber ich verstehe, was Sie meinen. Ja, das ist oft so ein Grad, wenn jemand zum Beispiel was will, ja, dass er sagt, ja, ich möchte mich trennen. Dann ist meine Aufgabe zu schauen, ja, will er das wirklich? Ja, was spricht dagegen, mit seiner Frau den Konflikt auszustehen? Was hat er denn geliebt an der Frau, wie sie sich kennengelernt haben? Wie war denn das? Was wieder anderes Tür aufmachen. Ja? Sicherlich nicht so, ja genau, tun Sie das.
Aber meistens muss man diese Entscheidungen selber treffen. Also ich habe nicht immer einen Arzt gegenüber oder fast nie.
Ne? Wissen Sie, eine Kunst im Leben ist auch die Fähigkeit, Hilfen zu suchen. Das heißt jetzt nicht ein Arzt, aber eine Freundin oder ein Freund. Es ist schon die Kunst im Leben, Hilfen zu suchen. Weil das Gefühl, ich bin ganz allein auf der Welt und ich muss was allein machen, schwierig. Ich glaube, das ist schon ein bisschen spät.
Nein, ich glaube, wir haben noch eine Frage. Eine Frage haben wir noch. Es ist, wir haben eigentlich schon noch Zeit, aber ich glaube, nachdem doch relativ viele jetzt schon stehend durchgehalten haben.
Ja, das ist.
Denke ich, sollte man einfach dann den informellen Teil noch. Also machen wir jetzt noch die Frage und dann denke ich.
Für mich haben Sie vom Anfang zwei Bilder gespreizt. Sie haben einerseits gesagt, ich bastle oder der Michelangelo an einer Figur und dann ich arbeite an die Figuren von meinem Sohn, von meiner Frau, von sonst was. Dann bin ich fremdbestimmt. Also für mich gehen die zwei Bilder nicht zusammen.
Nochmal, lassen Sie Zeit. Was meinen Sie?
Sie haben am Anfang ein Bild verwendet,
ja.
Der Michelangelo.
Ja, genau.
Also ich bastle oder ich meißel herum, bis mir selbst Bild da ist.
Ja.
Und Sie haben gleich anschließend gesagt, Sie basteln zusätzlich an die Sternumadum von Sohn, Frau, wem auch immer.
Genau, ja.
Ja, was jetzt? Meins? oder denen erst? Also für mich ist das Bild einfach.
Okay.
Ja?
Wunderbar. Aber das ist ganz wichtig. Jeder Mensch ist im Leben auf Beziehungen angewiesen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die zentrale Mitteilung von diesem Bild mit der Statue ist es, dass ich mir bewusst werde, an welcher Statue will ich arbeiten. Will ich es an der arbeiten? Oder will ich es an der arbeiten?
Also von wem will ich fremdbestimmt sein?
Nein, nicht fremdbestimmt. Das Leben ist die Kunst des gemeinsamen Wachstums. Das ist die Kunst. Und Kunst kommt von Können und nicht von Wollen. Sonst hieße es Wulst. Das ist ganz wichtig. Also das ist eine Kunst. Das ist eine Kunst zu schauen, dass sie wachsen kann, dass er wachsen kann. Das ist es, was wir worum wir uns bemühen müssen. Nicht, dass ich wachsen kann. Das ist ein Schmarrn. Das ist genau das, was wir nicht brauchen. Das ist die Kunst, dass ich schaue, was braucht denn sie, was braucht denn er?
Aber ich glaube, ich finde, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir eigentlich alle sehr viel mitgenommen haben von dem Vortrag, von der Diskussion. Und nach Ihrem Betrachten, da hinten haben Sie ja schon begonnen, irgendwie sozusagen eine kleine Diskussion zwischen den Teilnehmern zu bilden. Und ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt fortsetzen sollen. Wir sollen jetzt in einem informellen Rahmen, vielleicht auch mit einem Glas Wein, untereinander, aber eben auch mit Herrn Spatt noch einfach eine Weile eben hier im Kepler Salon bleiben und weiter diskutieren, aber eben nicht mehr in dem im großen Rahmen, sondern einfach so in einer kleineren Gruppe. Aber ich möchte mich ganz herzlich bei Herrn Spatt für diesen spannenden Vortrag und die Diskussion bedanken und bei Ihnen allen dafür, dass Sie mitdiskutiert haben, dass Sie spannende Fragen gestellt haben, die zum Denken angeregt haben und Ihnen, die leider Gottes keine Sitzgelegenheit mehr gefunden haben, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie so lange durchgehalten haben und bei uns geblieben sind. Danke.